Hi, herzlich willkommen bei In Good Company mit meinem Freund Emil. Heute geht es um unendliches Leben. Emil ist Visionär, Doktor der Medizin, Unternehmer und ein Mensch, der Angst vor dem Tod hat. Er hat in der Kindheit schon den Entschluss gefasst, sich nicht mit dem Tod abzufinden. Er hat in der Krebsforschung gearbeitet, sich jedoch dann für den Weg als Unternehmer entschieden, um seine Vision vom unendlichen Leben umsetzen zu können. Nach 2 verkauften Unternehmen baut er nun mit Tomorrow Bio ein Unternehmen, das die Kryokonservierung, Kältekonservierung von Menschen, zugänglich für jeden macht und forscht an der Brückentechnologie Cryonics. Wir sprechen über die Person, die sich einer solchen Vision verschreibt, Leben nach dem Tod, die Freiheit, selbstbestimmt zu entscheiden, wann man stirbt, Lebenszeit, sein Blick auf den Longevity-Hype, das kontroverse Ziel von Cryonics und den Stand der Technologie, Cryonics als die letztmögliche Wette auf Leben, Leben in der Zukunft, die Connection von Krypto und Longevity, seine Vision, ein weltweit disruptives Unternehmen zu bauen. In Good Company, Teil 1 dieser zweiten zweiteiligen Episode. Ich wünsche euch viel Spaß und Inspiration. Emil, schön mit dir heute in Good Company zu sein.
Danke dir, freut mich.
In unserem Vorgespräch hast du gesagt, dying is shit, dying is scary. Dass dieser Gedanke, ja, dich als Kind das erste Mal heimgesucht hat. Und dass du als Kind oft, aber sogar auch noch heute, ab und an, immer wieder aufwachst, ja, das Licht anmachen musst, um, ja, dieser Angst auch irgendwo zu entfliehen. Und dass genau diese Angst vor diesem Ende auch einer der Hauptmotivatoren war, die dich dazu gebracht haben, zu dem du heute dein Leben widmest.
Absolut. Also zugegebenerweise, heute passiert mir das vielleicht einmal im Jahr oder sowas, okay, in der Größenordnung, okay. Also relativ selten. Also du. Aber damals war das schon, also jetzt auch nicht oft, aber ich würde sagen vielleicht 10-mal im Jahr oder irgend sowas, also einmal im Monat vielleicht, wo ich wirklich nachts beim Einschlafen nicht schlafen konnte, aufstehen musste, um aus diesem Gedankenloop rauszukommen, Licht anmachen, aufstehen, Licht anmachen, aus dem Gedankenloop rauszukommen, um dann wieder, ja, ruhig einzuschlafen. Obwohl ich eigentlich eine super Kindheit hatte, total entspannt, alles, ja, keine sonstigen Probleme oder so. Und das war in der Tat dann eine der Motivationen, die mich dahin geführt hat, das zu machen, was ich heute mache.
Vorab, es ist auch okay, wenn du noch 2-3 Mal im Jahr aufwachst, ja, mit dem Gedanken, ja, dass du dich dann machst. Ja?
Aber es ist natürlich keine, auch für mich und damals natürlich auch nicht, weil es ist jetzt keine großartige Erfahrung, Empfindung. Das heißt, einmal im Jahr ist schon okay.
Okay. In der Vorbereitung habe ich auch mit ein paar Menschen gesprochen. Und ich muss sagen, ich hatte diesen Gedanken in der frühen Kindheit jetzt nicht gehabt. Der kommt jetzt eher hoch. Ja? Aber ich habe wirklich von ein paar Leuten gehört, die auch genau diesen Gedanken hatten und dass diese Angst sie auch heimgesucht hat. Was mich jetzt interessiert ist, wie, das war dann so, aber wie bist du mit dieser Angst dann umgegangen? Klar, du hast das Licht angemacht, aber genau, die Angst war da, der Gedanke kam vielleicht auch am nächsten Morgen nochmal hoch, hey, puh, ich bin letzte Woche Nacht aufgewacht. Was hat das gemacht? Wie?
Also am nächsten Morgen, damals und auch heute nicht, ist das kein Gedanke, den ich in Anführungszeichen heraufbeschwören kann. Also es ist wirklich nur eine Sache, die mir nur beim Einschlafen abends, nachts, wenn es dunkel und so weiter ist, passiert. Am Tag ist es dann, wie gesagt, so dieses, oder zumindest das emotionale Gefühl, zu sagen, okay, Nicht-Existenz ist nichts, was ich besonders großartig finde, wenn man es ganz gelinde sagen möchte.
Verständlich.
Dann am Tag funktioniert das bei mir nicht. Also am Tag ist, ja, das ist einfach vollkommen fern. Trotzdem war das am Tag ein Stück weit eine Motivation, aber da mehr rationalisiert, als das jetzt wirklich ein emotionaler Treiber am Tag ist.
Und hast du mit deinen Eltern darüber geredet?
Nein, habe ich nicht.
Nicht? Nee.
Und auch heute, also jetzt zumindest nicht im Sinne von außer dying is shit. Ja. Wir haben jetzt auch keine tieferen Diskussionen damals oder heute.
Es war nachts, tagsüber war die Angst nicht da und deswegen kam dann auch keine größere Auseinandersetzung sozusagen in erster Instanz. Ich weiß aber, dass irgendwo in zweiter Instanz das dich dann doch sehr geprägt hat, ja, und du dich mit verschiedensten Themen noch auseinandergesetzt hast.
Absolut. Also ich sehe diese, oder meine Motivation ist geteilt. Das ist jetzt nicht nur eine emotionale Motivation, sondern auch, wie gesagt, eine rationale Motivation. Also damals wie heute und als ich dann mehr an dieses Thema nachgedacht habe, damals wie heute habe ich, finde ich, wie gesagt, auf der einen Seite auch einfach Leben positiv und sehe keinen speziellen Grund, warum das in irgendeiner Weise oder warum ich akzeptieren sollte, dass es in irgendeiner Weise relativ zeitnah, in Anführungszeichen, enden mag.
Mhm. Verständlich. Ich liebe auch das Leben. Ja. Ich weiß, du hast sehr früh dann aber auch angefangen, also die Realisierung kam, dich dann mit dem Thema, kann ich mein Leben verlängern? Ja, was sind die Möglichkeiten? Also jetzt vielleicht beim Detail als 13-Jähriger oder 14-Jähriger.
Damals glaube ich noch nicht. Ich glaube, es war ein Stück weit später. Also okay. Damals war das mehr, ich würde sagen, vielleicht mit 15, 16 okay. oder so, ging das über von, okay, ich mache halt manchmal das Licht nachts an, zu, was kann man dagegen tun?
Okay.
So in dieser Größenordnung.
Und wer hat dich da beeinflusst oder gab es da jemanden, mit dem du darüber reden konntest in deinem Umkreis? Gab es irgendein Buch, was dich damals geprägt hat, was dir auch, ja, vielleicht Ideen, Gedanken, Inspiration geliefert hat für auch, was du jetzt tust?
Also damals gab es eigentlich zwei Phasen. Ich würde sagen, so mit 15, 16 herum habe ich die Bücher von Moody gelesen. Das war ein Arzt oder ist noch ein Arzt, ich weiß gar nicht, ob er noch lebt.
Ja, ich glaube das nicht.
Der über Nahtoderlebnisse geschrieben hat. Mhm. Und nicht nur über Nahtoderlebnisse geschrieben hat, sondern auch gleichzeitig mit zumindest der, ja, mindestens impliziert, dass diese Nahtoderlebnisse zeigen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Das war so der erste Schritt.
Okay, der erste Schritt. Und wir haben ja verschiedenste Religionen, also als Christ gibt es Himmel und Hölle danach, ja. Im Buddhismus Inkarnation, ja. Ist das für dich ein Konzept, dass es auch noch was danach gibt, nach dem Tod?
Es war nie ein Konzept für mich. Also weder damals okay. noch, das, also heute natürlich definitiv nicht mehr. Zugegebenerweise im Sinne von, dass ich das nicht sagen kann, ob es das gibt. Aber damals war das auf zumindest nichts. Diese Bücher, die ich gelesen habe, sind dann relativ schnell irgendwie beim dritten Buch oder so. Und dann noch mit vielleicht ein bisschen externen Quellen. Ich weiß nicht genau, mit wem ich gesprochen habe damals. Es war auf jeden Fall mit vielleicht 16 oder vielleicht 17 war die Quintessenz, die Datengrundlage ist nicht gut genug dafür, um damit irgendwie jetzt ruhiger zu schlafen. Also ich habe das dann relativ schnell nicht mehr geglaubt und auch, glaube ich, bis heute ist da noch keine einzige Studie rausgekommen, die in irgendeiner Weise qualitativ gut ist.
Also wo du sagst, also was du dort damals gesehen hast, da war für dich nicht genügend Evidenz dahinter.
Absolut. Das sind alles anekdotische Geschichten, alles, wie gesagt, niedrige Qualität, alles von Hörensagen über drei Ecken erzählt. Ich übertreibe vielleicht hier und da ein bisschen. Aber so wie ich das in Erinnerung habe, ist da zumindest in keinster Weise irgendwas, wo man sagen kann, okay, das ist wirklich Evidenz, das sind Beweise, vielleicht sogar, dem man glauben kann.
Nach dem sozusagen wissenschaftlichen Approach, den wir uns verschrieben haben, ist keine Evidenzlage da, weil man es auch nicht messen kann?
Man könnte es messen. Also so, was damals so ein bisschen versucht wurde, waren so Ideen, dass einer schreibt ein Codewort auf einen Zettel, der ist oben auf dem Schrank. Und wenn es dann diese Nahtoderlebnisse wirklich gibt, eins dieser typischen Bilder vom Nahtoderlebnis ist ja, dass der Körper man so hoch schwebt. Und wenn das halt echt ist, sieht man dann den Zettel mit dem Code drauf. Und solche Sachen, solche Ideen gab es damals. Nichts damals hat jemals auch nur im Entferntesten geklappt.
Also es gibt ja Berichte, wo solche Sachen angeblich geklappt haben. Und es gibt ja auch einige Forscher in dem Bereich, die auch irgendwo Ärzte, Kardiologen, also Pim von Hommel, über den bin ich jetzt ein, zweimal gestolpert, der Kardiologe ist und halt Wissenschaftler in dem Thema Nahtoderfahrung. Und er sagt, dass er davon überzeugt ist, dass es ein Ende der physischen Aspekte gibt, aber eine Kontinuität des Bewusstseins. Und er hat es so beschrieben, dass, wie unser Mac, der mit der iCloud verbunden ist, ja, dass vielleicht der Mac irgendwann kaputt ist, aber sozusagen das Bewusstsein in der iCloud ist. Ja, also dieser physische Aspekt ist in die Jahre gekommen, sozusagen ist kaputt, aber die Daten sind noch vorhanden. Kannst du dir sowas irgendwo im Entferntesten vorstellen?
Nicht auf wissenschaftlich beweisbarer Ebene. Also im Sinne von, Es mag Sachen geben, die wir einfach, die unmöglich beweisbar sind auf wissenschaftlicher Ebene. Kann ich nichts zu sagen, weil sie sind nicht beweisbar, sind nicht messbar, ist nichts mit machbar. Also alles, was man irgendwie Metaphysik nennen würde. Aber das ist das auf ja, irgendwie Wissen, was man im breitesten Sinne wissenschaftlich beweisbare, mit wissenschaftlich Evidenz hinterlegter Ebene sagen würde. Auf der Ebene, in meinen Augen, ist mir nichts bekannt, was auch nur im Ferntesten da, wie gesagt, gute Evidenz geben würde.
Hast du irgendeine spirituelle Praxis oder spielt Spiritualität in deinem Leben irgendeine Rolle?
Nein.
Okay.
Also, oder, weiß ich nicht. Also, wenig bis gar nicht.
Okay. Ja. Okay. Lass uns mal zurückkommen zu deinem Weg jetzt erstmal, damit wir den alle so ein bisschen besser verstehen. Du warst in 16, 17, dann kam auch das Thema Nahtoderfahrung. Das macht alles jetzt, ist nicht wirklich evidenzbasiert.
Ja. Also Nahtoderfahrung an sich natürlich ist total evidenzbasiert. Aber der Fakt, dass es zeigt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, der
Fakt
ist nicht,
ist nicht korrekt. Genau, genau, weil die Erfahrungen sind subjektiv und die wurden
Und die Leute haben Erfahrungen.
Genau.
Die haben auch die Erfahrungen, die sie beschreiben. Also zumindest soweit man das weiß, aber das nehme ich an. Aber der Sprung zu sagen, das ist now jetzt ein Beweis, dass es irgendwas nach dem Tod wirklich objektiv gibt, der ist, wie gesagt, nicht
beweisbar. Ist nicht angetreten dadurch. Ja. Okay. Wie ging es weiter? Weil ich weiß ja, dass du 2019 Tomorrow Bio gegründet hast. Und da sind ja dazwischen noch ein paar Jahre vergangen. Dieses Thema war das immer im Hinterkopf gewesen, weil vielleicht kannst du uns einfach mal ein bisschen durchführen. Ich weiß ja,
gerne.
Du hast studiert und dann kamen aber auch erstmal verschiedene unternehmerische Themen.
Gerne. Also ich habe mit 17 und 18 herum entschieden, dass ich in diesem Bereich was machen werde. Und ich habe damals Aubrey de Grey kennengelernt auf irgendwelchen Konferenzen. Ja, okay. Damals war ja, was man heute den Longevity-Bereich nennt, das war noch kein Thema. Es war Aubrey de Grey und außenrum San Francisco, Bay Area, Sense und so weiter. Und
aber Brian Johnson macht es gerade groß.
For better or for worse. Nein, absolut. Also damals war das ja noch ein ganz, ganz kleiner Feld. Und damals war eine der Kernideen, man macht Forschung, man geht die Grundlagen oder die Fundamente, warum wir altern, geht man an. Man löst diese. Also von Zellen werden alt, zu man kriegt Krebs, zu Telomere werden zu kurz und so weiter und so weiter. Also eine ganze Reihe von Dingen. Und wenn man die alle löst, dann altern Menschen nicht mehr und werden sogar potenziell jünger. Das war damals so die Idee von einem sogenannten Repair-Ansatz, was Aubrey de Grey damals groß gemacht hat. Und damals habe ich gesagt, okay, das ist mein Weg, in diesen Bereich reinzugehen. Hab dann überlegt, okay, wie macht man das am besten? Meine Eltern wollten immer, dass ich, oder mein Vater vor allem, dass ich auf die Apps gehe und irgendwas, Wirtschaftswissenschaft oder irgend sowas in der Richtung mache.
Was ist deren Hintergrund?
Meine Mutter ist Anwältin und mein Vater ist Diplom-Ingenieur, Maschinenbau.
Okay.
Also eher gar nicht Ärzte.
Okay.
Und ich habe dann aber gesagt, okay, wenn man die Forschung will, ich wollte in translationale Forschung, also weder Grundlagenforschung machen, noch die ganz die Standardsachen in die Medizin reinbringen. Also
was ist
Translationale ist Forschung ist in der zwischen Labor und dann auch Anwendung am Menschen. Also irgend sowas, wo es nicht ganz Grundlage ist, aber auch nicht. Ja, es ist also im Endeffekt so plakativ gesprochen, man macht die Forschung, um die Pille zu finden, die man nachher nehmen kann.
Okay.
Also dass halt man nicht sagt, okay, ich mache jetzt irgendwas, was dann in 30 Jahren vielleicht was wird, aber ich versuche auch nicht jetzt die Operationsmethode leicht zu optimieren oder irgendwelche inkrementelle Schritte zu machen, sondern schon irgendwo versuchen, Durchbrüche zu erreichen.
Also da war der unternehmerische, pragmatische Drang auch schon.
Sicherlich. Also ich glaube, mein Vater hatte im Nachhinein hat er gar nicht Unrecht mit gehabt, zu sagen, mach mal lieber Wirtschaftswissenschaften vielleicht. Aber gut, damals habe ich gesagt, ich gehe in die Medizin mit dem Ziel, erst Medizin zu studieren oder anzufangen, dann ein PhD-Programm oder auf ein MD-PhD-Programm zu wechseln, so dass man dann, ich habe damals geguckt, wenn man nachher ein Labor leiten will in der translationalen Forschung, dann leiten die Labore werden geleitet oder die Institute werden geleitet von MD-PhDs, die halt so ein bisschen das Wissen aus beiden Seiten haben. Die haben halt ihr PhD für die wissenschaftliche Seite und die haben ihren MD, also ihren Arzt, für die translationale Seite oder die haben auch die Anwendung in der Klinik. Und wenn man erst den Arzt, also erst MD macht, ist man sehr viel schneller, als wenn man erst mit dem PhD anfängt. PhDs sind 5 Jahre und MDs sind dann nochmal, nochmal 6. Okay. MD-PhD-Programme zusammen sind, aber irgendjemand fängt Medizin an, wechselt dann oder macht dann MD-PhD noch drauf, hat dann 2 Jahre extra oder sowas in der Größenordnung.
Also der kürzeste Weg, um wirklich dann mal loszulegen.
Exakt. Und dann habe ich angefangen, Medizin zu studieren und habe dann so weit, wie es nur irgendwie geht, im Medizinstudium alles drauf optimiert, so viel in der Forschung zu sein und so wenig am Patienten wie möglich. Was auch relativ gut ging, wenn man immer Leute findet, die halt auch, oder Professoren findet, die auch forschungsinteressiert sind. Erst in der Physik, dann später in der Krebsforschung. Und habe dann eigentlich mein ganzes Medizinstudium lang, ja, viel Krebsforschung gemacht. Das war auch eigentlich mein Ziel. Bis ich dann ausreichend die akademische Forschung gut genug kennengelernt habe und das Gefühl bekommen habe, dass das doch irgendwie alles langsam ist, schwierig ist, immer Drittgelder einfordern oder einsammeln, die dann für 3 Jahre einen finanzieren. Alles irgendwie nicht ganz so entrepreneurial, wie ich es vielleicht gerne gehabt hätte. Ich hatte während damals mit meinen alten Schulfreunden, neben der Uni hatte ich eine Firma, so von Enterprise Development zu Webdesign und solche Dinge, nachher ein bisschen Outsourcing, sodass ich immer noch einen engen Weg zur Entrepreneur-Seite hatte. Und dann irgendwann habe ich mich dann entschieden, dass doch Forschung, okay, zumindest akademische Forschung, nicht mein Weg sein wird.
Ordne uns mal zeitlich ein. Das war so, wann hast du dein...
Das war so die 2011, so in der Größenordnung, okay. Irgendwie sowas müsste das gewesen sein. Genau, ich habe 2005 Abi gemacht, habe dann 2005 angefangen zu studieren und dann so in den letzten Jahren, also Medizinstudium 6 Jahre, ich habe ein Semester ausgesetzt, um vollständig auf Forschung zu fokussieren, habe dann auch meine Doktorarbeit gemacht als Forschungsprojekt, konnte damals, wenn man eine Erstautorenschaft hatte, konnte man das als Doktorarbeit anerkennen lassen.
Aber nebenbei auch schon die Unternehmung mit den Freunden.
Genau, mein Tag damals war morgens Uni, so wenig wie möglich, nachmittags Labor, abends Firma mit denen. Also wir waren nicht in der gleichen, haben nicht in der gleichen Stadt gewohnt, sondern dann auch noch dezentral. Genau.
Das waren wahrscheinlich klassisch auch so E-Commerce-Shops, Webseiten, weil da war ja gerade sozusagen das Momentum.
Absolut, von Autovermietungen zu Webshops, klar, zu irgendwelchen Tech-Projekten, also zwischen Webdesign, aber auch wirklich Development.
Okay.
Das war so also mein Freund, mit dem ich das zusammen gemacht habe, mit dem ich nachher auch dann alle weiteren Firmen bis jetzt die gegründet habe, der war Informatiker.
Erik.
Und genau, Erik, ja, immer noch ein guter Freund. Genau, wir haben danach alle Firmen noch weiter zusammen gegründet.
Okay.
Genau, und dann während der Uni habe ich dann irgendwann gesagt, okay, es ist zwar zu kurz, um zu sagen, ich höre jetzt hier komplett auf, also mache das Studium noch zu Ende. Das war vielleicht ein Jahr vor Ende oder so. Und habe dann das Studium zu Ende gemacht, wusste aber dann schon vor Ende, dass ich rübergehen werde und Firmen aufbauen werde.
Okay, und du hast gesagt, du möchtest Firmen aufbauen. Was war da zwischenzeitlich gewesen? Also war der Gedanke im Hinterkopf, aber die Priorität war jetzt erstmal, ich möchte unternehmerisch tätig werden und ich möchte schauen, was sozusagen möglich ist.
Es war eigentlich anders. Ich hätte lieber was gemacht im Longevity-Bereich. Mhm. Das Thema war dazu derzeit immer noch nicht wirklich Mainstream, aber zumindest ist ein bisschen mehr passiert hier und da. Mein Punkt ist, dass ich zu der Zeit nichts gefunden habe, wo ich das Gefühl habe, der Impact ist hoch genug. Im Sinne von, dass ich jetzt meine nächsten 10, 20, wie viele Jahre immer auf dieses Thema mich voll reinstürzen will, sondern es hat sich alles sehr inkrementell angefühlt. Also wenn man Krebs heilt, was super schwierig ist und natürlich immer noch weit davon entfernt ist, dann stirbt man halt an irgendwas anderem. Und wenn man das andere auch heilt, dann gibt es noch das Dritte. Was man in der Medizin ja so ein bisschen lernt, wenn man im Studium oder auch dann nachher in der Klinik ist, wenn man sehr alt wird, die Patienten kommen halt in die Klinik, die überleben den Krebs, kriegen dann aber, wenn sie zu lange in der Klinik sind, eine Infektion. Die überleben auch die Infektion noch. Und dann kriegen sie aber die nächste Sache, dann fallen sie. Und dann kriegen sie eine Thrombose. Die Einschläge werden so eng, passieren so viele Sachen, wo dann immer das nächste passiert, dann kriegen sie einen Schlaganfall und so weiter, dass man medizinisch einfach nicht mehr hinterherkommt. Das heißt, mein Punkt war, wenn ich davon eine Sache löse, dann gewinnst du vielleicht 2, 3 Jahre, aber dann kommt halt die nächste Sache und dann fängt dieser Zyklus wieder an, dass halt man jetzt im Krankenhaus ist, Thrombose bekommt, weiß was ich.
Also es war für dich Du hast überlegt, okay, ich könnte mich jetzt auf eine Sache konzentrieren, könnte darauf 10 Jahre meines Lebens oder 8 bis 10 Jahre meines Lebens setzen, aber habe eigentlich nur einen kleinen Impact.
Wenn das reicht, 8 bis 10 Jahre in der Medizin oder in Biotechnikforschung. Ja. Wahrscheinlich sogar mehr. Und ja, selbst wenn man das dann hinbekommt, ist es, wenn das Ziel ist, wirklich länger zu leben, ist der Impact relativ niedrig. Und daher ich nicht wusste, was ich tun soll, war es halt ein relativ leichter Sprung zu sagen, okay, ich lerne das erstmal, wie man wirklich Firmen aufbaut.
Dann kam auch der Umzug, also wir kommen ja beide aus dem schönen Darmstadt, aber...
Absolut. Ja, ich mag Darmstadt wirklich sehr gerne. Andere Leute mögen Darmstadt nicht so gerne, aber ich mag Darmstadt eigentlich gerne.
Aber bist du jetzt auch glücklich in Berlin?
Du, ich würde nicht in Darmstadt wohnen wollen, aber nostalgisch und so weiter,
genau,
so Kindheit war da super.
War schön für eine gewisse Zeit.
Absolut. Ja. Nein, genau. Wir sind dann nach Berlin umgezogen. Also Erik war schon in Berlin. Ich bin Berlin nach Berlin gekommen. Wir hatten zwar jetzt keine richtige, wir hatten also oder unsere Uni-Firma haben wir dann umgebaut in ein wirkliches Startup, Datenanalyse-Startup und haben das zusammen in Berlin angefangen aufzubauen. Mhm. Und haben dann, auch wenn es Datenanalyse nicht das Thema ist, was so direkt auf meinem Weg war, war es zumindest, erstens war es ein leichter Sprung, um was zu machen, um was Sinnvolles zu machen. Sinnvoll im Sinne von zu lernen, wie man Firmen aufbaut. Mhm. Und natürlich dann auch einfach war das Ziel, Geld zu verdienen, sodass man dann später, wenn man weiß, was man machen will, Startkapital, wie auch immer man es nennen möchte, zumindest so viel Freiheit hat, um dann wirklich das zu machen, was man machen möchte.
Okay. Lass uns jetzt mal das durchspielen. Du bist nach Berlin gekommen. Mhm. Wie viele Firmen hast du in Berlin gemacht?
Wie viele Firmen?
Genau.
Mittlerweile eine ganze Reihe. Also mittlerweile, weiß ich nicht, 8 oder so.
Ach so, okay.
Also ich habe jetzt so ein bisschen so ein untraditionelles Modell, wo ich eine Firma mit 95% meiner Zeit führe und immer noch mit ein paar Firmen, Freunden zusammen mal hier eine Firma starte und dann aber das Management abgebe an jemand anderen. Ja,
gib mal kurz so einen Überblick, wo hast du so deine meiste Zeit allokiert? Und ich weiß, es war eins auch im MedTech-Bereich gewesen.
Genau, also meine Firmenhistory ist, ich habe erst das Datenanalyseunternehmen aufgebaut, dann
On Feedback.
Das war ein Datenanalyseunternehmen für hauptsächlich Franchise und große Kettensysteme, wo ja Datenanalyse in dieser ganzen Ketten- und Franchise-Struktur gemacht wurde und dann Management-Reports und so weiter.
Also quasi auch diesen ganzen Feedback-Prozess digitalisiert.
Genau,
und
genau.
Ja. Die Daten, die man zur Verfügung hatte, dann entsprechend ausgewertet.
Genau, also damals von Kentucky Fried Chicken waren unsere großen Kunden und dann Runners Point und Krankenhausketten und so weiter. Und haben dann in 2014 gesagt, okay, wir machen jetzt was so ein bisschen besser uns fällt. Ich habe damals auch überlegt, ob ich jetzt was finde in der Longevity, wo ich sage, es macht mehr Sinn, mehr Impact. Okay. Immer noch nichts gefunden gehabt und haben dann gesagt, okay, lass uns ein bisschen weiter in diesen Bereich reingehen und haben dann, 2014 war so die Zeit, als es so aussah, als ob ob Digital Health so der nächste große Thema sein wird. Es war so die Zeit.
Stimmt, da kann ich noch erinnern, da
war es
gerade ganz groß in aller Munde.
Das war so
alle möglichen Acceleratoren kamen auch hoch.
Total, absolutes Hype-Thema damals. Es war so die Zeit, als die ganzen Pizzalieferdienste angefangen wurden, alle zusammen zu kaufen. Und da war so die Idee, dass Digital Health der nächste Bereich sein wird, wo die großen amerikanischen Firmen nach Europa kommen werden und dann alles zusammenkaufen. Dann haben wir gesagt, super, wir sind doch da gut aufgestellt. Ich bin Arzt, Erik war Informatiker, lass uns in dem Bereich was zu machen. Und haben dann MedLanes aufgebaut als Digital Health Unternehmen, angefangen mit Telekonsultationen, damals noch textbasiert am Anfang. Es war noch vor der Zeit, als es in Deutschland überhaupt erlaubt war, also noch so mit Ärzten aus aller Welt und so weiter. Und dann später Digital Consultations ein Stück weit Machine Learning supported und dann als Hausbesuch-Netzwerk. So eine Kombination aus, teilweise wird es zu Hause vor Ort gemacht und teilweise wird es dann digital weitergemacht.
2014 habt ihr damit angefangen?
2014 haben wir damit angefangen, genau.
Ihr wart auch trotzdem aber sehr früh, was es euch, glaube ich, auch teilweise ein bisschen schwierig gemacht hat, bis...
Im Nachhinein waren wir viel zu früh.
Genau.
Also im Nachhinein war das, also erstens im Nachhinein war das ein Thema, was viel zu komplex ist. Und zweitens war es ein Thema, was auch noch zu früh war. Und aber damals, wie gesagt, der Hype, alle wollten in den Bereich rein. Und daher war es leicht, in den Bereich reinzukommen. Aber es ist ein super schwieriges Thema. Und auch heute ist ja Digital Health noch nicht so richtig vollständig durchsetzt.
Es geht voran, aber Regulierung und... Es
ist aber 10 Jahre, nach 10 Jahren. Also ja, 10 Jahre sind vorbei jetzt.
Time's running.
Und, nee, total. Und haben dann in 2018 rum, so habe ich mental angefangen, darüber nachzudenken, jetzt, was will ich denn jetzt eigentlich wirklich für mal langfristig machen? Habe dann angefangen, irgendwann mit meinem Board zu sprechen. Haben gesagt, irgendwann werden wir hier, würde ich rausgehen. Und dann bin ich endgültig, bin ich in Ende 19 raus. Erik hat dann die Firma noch weitergeführt. Wir haben On Feedback in 2021 verkauft. Wir haben Madlanes Ende 2020 verkauft. Also beide Firmen, auch wenn ich, On Feedback gab es noch. On Feedback war zu der Zeit kein richtiges Startup mehr. Es hatte auch dann ein Management. Haben beide Firmen verkauft. Und ich war dann schon, ich war seit Anfang 2020, mache ich das, was ich jetzt mache.
Vielleicht gibst du uns nochmal einen kurzen sozusagen, gehen wir nochmal kurz in diese auch Krypto-Richtung, da warst du ja auch mal sehr involviert gewesen, oder? Das war auch mal eine, soweit ich weiß, hast du auch mal überlegt, dort auch nochmal mehr zu machen. Ja, du warst Investor gewesen, aber hast auch so ein paar Projekte.
Nein, also ich habe mit Erik zusammen, bevor wir Madlands gegründet haben, 2014 rum, haben wir überlegt, ob wir Bitcoin Mining anfangen sollen. Das war so die Zeit und wir haben das dann ein bisschen reingelesen, haben angefangen, haben Grafikkarten rausgesucht. Das war so die Zeit, als Grafikkarten gerade so angefangen haben, dass die nicht mehr wirklich funktioniert mit Grafikkarten und man ASICs brauchte, also Application Specific ASIC, also Application spezifische Computer. Und haben dann geguckt und das war so die Zeit, als man in China, man musste dann halt 20.000 Euro zahlen, dann kriegt man einen vielleicht in sechs Monaten, weil das halt damals schon viel war, dass es nicht mehr wirklich lieferbar war oder schwierig lieferbar war. Und das haben wir uns dann zugegebenerweise nicht getraut.
Achso, ich hatte gedacht, die hatte das sogar eine Zeit lang gemacht.
Wir haben das dann nachher noch gemacht. Aber damals, 2014, haben wir uns nicht getraut, irgendwie, keine Ahnung, für 200.000 Euro
Hardware zu kaufen. Weil Hardware noch teurer war als halt 2 Jahre später.
Man konnte eine Hardware nicht einfach kaufen. Man musste nach China irgendwie auch, das war damals ja alles noch so sehr Anfang im Bereich, wo man halt dann für große Summen bei obskuren Firmen in China was bestellen musste, um die Hardware zu bekommen. Ich habe aber zu der Zeit angefangen, einfach dann halt Bitcoin zu kaufen. Was im Nachhinein auch der viel bessere Deal war, als irgendwie anfangen zu Mining zu machen. Und habe dann Bitcoin gekauft, habe das immer so ein bisschen nebenbei gemacht, habe mich nie so richtig reingearbeitet, habe auch den Ethereum ICO verpasst. Das heißt, also so richtig tief war ich nicht drin, sondern habe immer nur Bitcoin gehabt.
Ich weiß aber noch, als wir haben uns mal 2015, 2016 gesehen und da warst du gerade on fire.
Ja, also 17 habe ich den vollen ICO, den ersten großen ICO-Hype habe ich vollständig mitgemacht.
Okay.
Also von so 15, 16 habe ich wahrscheinlich wenig gemacht und am Ende 16, als dann ICOs anfangen, 17 vor allem, ICOs habe ich volle, voll aggressiv. Also natürlich auch vollkommen unüberlegt, weitgehend.
Aber zu der Zeit konnte man sozusagen auch unüberlegt viel Glück haben.
Ja.
Und ich glaube, das ist natürlich auch schön, weil du jetzt an einem Projekt dran bist, was sehr viel Kapital braucht und sehr viel Ausdauer braucht.
Also im Endeffekt eigentlich, also von Krypto-Seite habe ich mein Geld mit Ethereum und Bitcoin gemacht. Und bei allen ICOs bin ich so wahrscheinlich wahrscheinlich schon irgendwo 2-3x oder so, aber jetzt nicht super positiv, weil halt auch viele ICOs exakt null wert waren mittlerweile. Und dann hast du halt ein paar, ich habe Polkadot gemacht und so ein paar und dann nachher und Filecoin und so weiter, die halt einfach sehr gut gelaufen sind, was halt das Recht des Portfolios dann wieder rausgeholt hat. Im Großen und Ganzen ist aber die Bitcoin, die ich damals vor 300 Euro gekauft habe und heute immer noch habe, die sind signifikant, also es ist von Multiple signifikant interessanter als die ganzen ICOs.
Das kennt man über diese Hetzekette.
Total. Also ich hab mein Leben lang nie was verkauft.
Okay.
Also ich habe immer zu wenig gekauft, aber gut, das ist natürlich Hindsight. Aber zumindest ausreichend, ja.
Ich glaube, genau, wir gehen nicht in die Richtung.
Nee, also Bitcoin ist, nein, also ich habe da nie wirklich was gemacht. Ich habe immer den Bereich
aber angeguckt. Es war trotzdem gutes Timing gewesen. Und
total.
Inwieweit hat es irgendeinen Einfluss auch darauf gehabt, dass du dann 2019 Tomorrow Bio, was ist Einfluss oder hat es einen positiven Einfluss, diese ganze Krypto-Sache? Weil ich weiß ja auch, dass auch gerade aus dem Universum auch einige Vitalik sehr interessiert an der Technologie sind, an der Möglichkeit dieser Krypto-Technologie.
Also für mich hat das zwei positive Impacts gehabt. Das eine war, zusammen mit den Firmen, die ich verkauft habe, war das einfach ausreichend Startkapital, dass ich machen kann, was ich will und nicht arbeiten müsste, wenn ich nicht wollte, nicht genügend Geld habe, um Forschung zu finanzieren, weil Forschung ist unmöglich teuer, aber zumindest frei entscheiden kann, was ich mache. Und der andere Bereich ist, dass die Krypto-Blockchain-Welt ist von der Grundüberzeugung der Menschen, die in diesem Bereich drin sind, ist mit dem Longevity ist ein großer Overlap zwischen diesen zwei Bereichen. Und jetzt eine ganze Reihe von unseren Investoren und auch unseren Spendern an meine Schweizer Stiftung, die sind, das Geld kommt ursprünglicherweise aus Kryptogeld. Also sind Menschen, die haben ihr Geld mit Krypto gemacht, mit, weiß ich nicht, von Ethereum, Bitcoin und dann auch anderen Currencies. Und ja, die investieren jetzt in andere innovative Projekte.
Okay, würdest du sagen, das macht einen Großteil sozusagen derjenigen aus, die die Stiftung unterstützen?
Genau, ich glaube, so, ich würde sagen, so 50%, wenn man Stiftung und Firma zusammennimmt, sind 50% des Geldes ungefähr so Pi mal Daumen. Also wir kriegen das nicht in Krypto, aber es kommt aus Krypto.
Krypto-Projekten,
es kommt irgendwo daher.
Ja, Investition. Ja. Okay. Ja. Also das Thema quasi Krypto und deine unternehmerische Tätigkeit haben dich enabled, jetzt wirklich auch dein Leben Cryonics quasi und Bio Tomorrow sozusagen zu widmen.
Na, absolut.
Zu widmen, kann man sagen, oder?
Ja, also wie gesagt, 2018, 19 habe ich mir überlegt, was will ich denn jetzt wirklich machen? Und habe dann entschieden, now is the time.
Okay, jetzt zu dir nochmal persönlich auch zurück. Wie lange willst du leben?
Die korrekteste oder die präziseste Sache wäre einfach undefiniert lang. Also undefiniert, was ich damit meine, ist signifikant länger als aktuell möglich. Aber ob ich die gleiche Antwort noch in 1000 Jahren von heute geben würde, kann ich nicht sagen. Weil man ändert sich und vielleicht wird man wirklich irgendwann lebensmüde. Ich würde annehmen, dass ich das auch mit 10 und 20.000 oder 30.000 Jahren noch nicht wäre. Aber ich halte es für faktisch uneinschätzbar, was man so weit in der Zukunft dann wirklich wollen will.
Also es geht mehr darum, die Freiheit und die Möglichkeit zu haben, zu entscheiden, okay, jetzt ist Schluss.
Ja, es geht im Kern darum, dass man nie dem 22-Jährigen oder dem 28- oder dem 35-Jährigen sagen muss, du hast früh Krebs bekommen und wir können die Schmerzen wegnehmen, aber sie werden versterben. Und jetzt nicht nur den 25- oder den 35-Jährigen, sondern auch, wenn man 65 ist oder 85 oder 120.
Kontrolle.
Ja, oder zumindest, Kontrolle hört sich so negativ an, sondern die Freiheit, selbstbestimmt zu sagen, ich möchte gerne noch ein Jahr weiterleben. Und nach dem Jahr zu sagen, und jetzt noch eins. Und ich glaube nicht, dass moralisch oder wie auch immer, diese Freiheit irgendwann weggehen sollte. Wenn einer mit 10.000 Jahren sagt, ich möchte noch ein Jahr, dann sollte die Person in meinen Augen auch das Recht haben, das zu sagen.
Dein Leben aktuell, hast du gesagt, ist davon bestimmt, Cryonics sozusagen deine Energie, deine Lebenszeit zu widmen, um die Wahrscheinlichkeit zu steigern, dass diese Technologie erfolgreich auch bei dir eingesetzt werden kann, damit du sozusagen diese Brücke zu einer Zeit nehmen kannst, wo die Technologie so weit ist, dass man dich erstmal sozusagen zurückholt, aber du dann auch frei entscheiden kannst, wann es zu Ende ist.
Ja, das ist die Grundidee. Also die Grundidee, ich glaube, das Beste, wie man über Kryokonservierung nachdenken sollte, ist, es ist wirklich eine Brückentechnologie. Es ist keine Lösung, aber momentan alle Menschen, die momentan am Leben sind, außer vielleicht die Dreijährigen, die noch sehr lange am Leben sein werden, aber wenn man, sagen wir mal, um die 40 vielleicht ist, hat man durchschnittlich noch irgendwo zwischen 40 und 50 Jahren Lebenszeit. Mhm. Und egal, wie gesund man heute lebt und egal, wie viel Sport man macht und so weiter, man mag das auf noch 5 Jahre weiter erweitern können, aber dann stirbt man trotzdem.
Ja.
Und irgendwann werden wir aber rausfinden, wie Menschen signifikant länger leben können. Genauso wie man sich in der Vergangenheit alle Menschen mit 40 verstorben sind, im Durchschnitt zumindest, und heute der Durchschnitt 80 ist, wird irgendwann der Durchschnitt wahrscheinlich 200 sein. Wir leben aber wahrscheinlich, zumindest ist meine feste Überzeugung, leben wir nicht in der Zeit, wo wir das schaffen werden. Und wenn ich sage meine feste Überzeugung, meine ich, wenn Fortschritt linear oder beziehungsweise nicht linear, aber so weitergeht, wie es über die letzten 50 Jahre gelaufen ist. Wenn wir irgendwelche Durchbrüche haben, die alles verändern, dann mag das anders sein.
Okay, also wir kommen jetzt nicht an den Punkt, wo in Anführungszeichen unendlich oder gehen wir mal von mehreren hundert Jahren irgendwie aus möglich ist. Wir kommen vielleicht zu einem Punkt jetzt, wenn man
Vielleicht 100. Vielleicht, dass wir 100 schaffen mit guter Gesundheit. Das ist vielleicht im Rahmen des Realistischen, vielleicht 95. Mhm. Aber alles, was darüber hinausgeht, wie gesagt, man kann nicht sagen, was wie schnell technischer Fortschritt ist, sondern immer, wie gesagt, unter der Prämisse, dass wir jetzt nicht irgendwelche Paradigmenwechsel in der medizinischen Forschung haben, wo alles signifikant einfacher durch wird.
Mhm. Und jetzt, du bist, wie alt bist du?
Ich bin 38.
38. Ja. Also, wenn alles gut geht, gehen wir noch 70 Jahre. Ja? Weil du ganz vorne mit dabei
Unlikely. Bist. Unlikely. Ja? Aber ja. Also ich gebe mir noch so, ich gebe mir noch 50.
Okay. Aber ja. Okay. Jetzt lebst du mit der Idee, okay, du setzt alles daran, dass diese Brückentechnologie weiterentwickelt wird und dass du sie auch nutzen kannst. Mhm. Das erfüllt sozusagen entsprechend dein Leben. Was würde, oder, weil ich verstehe mir das, oder ich versuche mir es vorzustellen, wie würde ich mein Leben gestalten, wenn ich jetzt wüsste, es sind nicht nur noch 50, 60 Jahre, mhm. es sind hunderte von Jahren. Mhm. Wenn es dieser Technologie-Durchbruch, sagen wir mal, in 5 Jahren kommen würde, durch mhm. Zufall, durch eine Entdeckung, ja, was wäre noch so ein Thema, dem du deinem Leben widmen würdest, oder wie würdest du dein Leben dann gestalten, weil ich weiß, und das hast du mir im Vorgespräch gesagt, momentan sind deine Wochen, also es sind 7 Tage die Woche, es sind irgendwie 80, also es ist wirklich sozusagen der komplette Fokus deines Lebens.
Ja, im Sinne von, also ich arbeite vielleicht irgendwo zwischen 80 und 90 Stunden, mhm. aber was natürlich signifikant, also vieles, aber auch andere Gründe arbeiten 80 mhm. oder zumindest manche andere Gründe arbeiten 80 bis 90 Stunden. Mhm. Der Unterschied ist vielleicht, wie gesagt, ich habe ja während meinem Medizinstudium habe ich ja morgens Medizin gemacht, dann Labor und dann abends Forschung. Entschuldigung, nachmittags Forschung, abends dann eigene Firma. Das heißt, ich bin seit 20 gewöhnt, irgendwo zwischen 80 und 90 Stunden zu arbeiten. Und ich weiß, dass ich nicht 100 Stunden arbeiten kann. Wir haben das mit meinem letzten Co-Founder haben wir das mal ausprobiert für 6 Monate, haben gemerkt, we can't do it. Aber 80 bis 90 kann ich, und zugegebenerweise Arbeit zählt halt, okay, wenn man abends auf ein Dinner geht.
Also es ist halt in einem Kontext, wo du was.
Es ist nicht 80 Stunden Excel, sondern okay. es ist Arbeit auch teilweise in Anführungszeichen. Aber irgendwo natürlich mit dem Ziel, durch einen Impact zu haben. Das heißt, ich weiß, dass ich 80 bis 90 machen kann, auch langfristig.
Aber was würdest du ansonsten machen? Also was mich eigentlich interessiert, ist so ein bisschen der Kern. Du bist deine Motivation, oder es kam eine Angst vor dem Tod, die auch mit der sich jeder irgendwann auseinandersetzen muss. Bei manchen kommt es auch erst recht spät und das ist eine sicherlich, Verdrängung. Ja. Bei dir kam das relativ früh. Und dann kamen diese Gedanken, die Auseinandersetzung mit, wie kann ich das entsprechend umgehen? Ja. Und das treibt dich sehr durch das Leben und auch, wie du dein Leben ausrichtest.
Ja.
Ja. Ich frage mich, das ist das Leben jetzt, das Aktuelle sozusagen, das du so mhm. ausrichtest. Aber was würdest du oder was hältst du für sinnvoll? Weil das ist ja auch ein Konzept von, wenn wir hunderte Jahre leben können, mhm. wenn jeder das entscheiden muss, das bringt ja auch eine neue Ethik zutage. Was würdest du mit dieser Zeit machen? Was hältst du für sinnvoll? Was treibt dich ansonsten noch? Mhm.
Also ich glaube, dass
Sinn.
Ja, ich glaube, Sinn? Also Sinn, für mich Sinn, ich glaube, jeder macht seinen Sinn für sich selber. Ich glaube, es gibt keinen übergeordneten Sinn. Ich glaube, ich würde weitgehend, also vielleicht, also mich motivieren sehr viele Sachen, also teilweise sogar zu viele. Also ich würde gerne auch mehr Kunst machen, ich würde gerne mehr Sachen bauen. Also ich muss immer aufpassen, dass ich nicht zu viel mit unseren Ingenieuren rumhänge, sondern lieber mich ums Fundraising kümmere. Also ich habe ganz viele Motivationen, die mir Spaß machen würden. Es gibt so YouTube-Channels, wo Leute seit Jahren lang Holzboote bauen.
Okay.
Super interessant.
Also, irgendwann hast du mal eine Liste rumgeschickt gehabt. Okay, was könnte man für gemeinsame Aktivitäten?
Das haben wir auch zweimal gemacht.
Ja. Das hast du wirklich? Okay.
Wir haben 2 Retreats organisiert, wo ein Tag, 2 Tage, wo wir zusammen ein Boot gebaut haben. Aber nicht aus irgendwelchen, sondern wirklich aus Holz von Grund auf und dann gesegelt sind mit dem Boot.
Okay. Ich glaube, ich habe damals Nein angekreuzt, weil meine handwerklichen Fähigkeiten. Ja, alles gut.
Da waren viele Leute, die haben mitgemacht und haben danach gesagt, ich komme nächstes Mal gerne wieder, aber Boot machen mache ich nicht mehr, mit.
Doch,
aber 5 Leute haben es fertig gebaut und wir haben jetzt mit 8 Leuten gesegelt.
Okay. Es würde mich reizen, ich wollte aber nicht belasten.
Nee, du, das ist ja 90% Spaß und 10% Boot bauen. Das Boot, also wir hatten viele Regeln, man durfte nur ein Papier, ein DIN A4-Seite zur Planung nehmen. Da ist ein Stück weit mit eingeplant, dass es eine Shit-Show ist.
Okay, gut. Gut zu wissen fürs nächste Boot. Ja. Okay, also es gibt eine Neugier aufs Leben, eine Neugier auf...
Ja, mir würden ganz viele Sachen Spaß machen. Also ich glaube, ich würde mein Leben, ich würde mir irgendwas Neues suchen, was jetzt meine Hauptzeit, ich glaube nicht, dass ich der ideale Mensch bin, lange einfach ohne Ziel zu sein, also im Sinne von, dass ich halt nur von Wandern zu Strandurlaub, zu Kitesurfen, zu Golf wechsle. Sondern ich glaube, ich bin eher so gepolt, dass ich irgendwie ein größeres Ziel brauche, wo man langfristig drauf hinarbeiten kann. Das heißt, ich würde annehmen, ich suche mir irgendwas Neues in der Richtung, was so immer sein mag. Aber ich glaube nicht, dass das, genauso wie die meisten Menschen, glaube ich, ihr Leben nicht anders ausrichten oder niemand denkt drüber nach, was kann ich denn heute machen, damit mein Leben irgendwie aussieht, wenn ich 60, 70, also weiß ich, in 30 Jahren.
Also langfristiges Denken, was kann ich jetzt machen, damit...
Ich glaube, das ist relativ selten. Also ich glaube, viele Menschen würden nicht sich anders, wenn die heute wüssten, dass sie 200 Jahre lang leben würden, würden die meisten Menschen, glaube ich, heute genau ihr Leben genauso führen, wie sie es aktuell führen. Weil niemand oder viele, also auch ich plane ja nicht, was ich genau in 40 Jahren machen will. Sondern ich plane irgendwie, man hat vielleicht ein größeres Ziel, aber also irgendwie so mehr als 10 Jahre in die Zukunft zu planen, halte ich für sehr, sehr, sehr schwierig.
Okay, also es ist, ich meine, bei dir ist ja dann eine Weitsicht vorhanden, dass du alles Mögliche probierst, um die Möglichkeit zu haben. Aber der Antrieb ist einfach die Neugier aufs Leben, die Lust, das Leben zu entdecken.
Ja, also ich hab drei Motivationen. Wie gesagt, einmal haben wir schon am Anfang diskutiert. Ich habe emotional, mittlerweile selten, früher mehr, einfach eine Angst vor Nicht-Existenz. Ich lebe gerne, faktisch jeden Tag. Also ich habe ich habe eine relativ hohe Base-Rate auf einfach Contentness. Okay. Und die dritte, und würde gerne einfach mehr davon machen und länger.
Happy you.
Und der dritte, ja, das ist ein unfairer also ist nichts, wie gesagt, ich habe dafür nichts getan. Also es ist, und der dritte Punkt ist, dass ich neugierig bin, was in der fernen Zukunft möglich sein wird. Also einfach eine ganz von Technik, von gesellschaftlicher Veränderungen, wirklich A bis Z. Was kann man in 100 Jahren, in 200 Jahren, in 300 Jahren machen? Natürlich absolut unvorstellbar, aber ich wäre deutlich lieber da, um das raus um zu sehen, als dass ich lieber beerdigt werde.
Ja, also ich.
Oder beerdigt ich bin. Ich
kann das komplett nachvollziehen. Ich hatte letztens, habe ich eine Frühstücksrunde hier gehabt und wir kamen aufs Thema Longevity. Und genau. Und unser Freund Brian Johnson macht ja ganz viel Lärm auch aktuell und deswegen. Total. Genau, kam das dann zum Gespräch in der Runde. Und mich hat erstaunt, dass es manche in der Runde gab, die gesagt haben, hey, ich habe gar nicht Lust, so alt zu werden. Also so, hey, 80, 90, das langt doch dann auch mal, dann hat man. Und ich muss sagen, ich kann es auch nicht ganz teilen, weil ich glaube einfach, dass diese Reise des Lebens, es gibt noch so viel zu entdecken, es gibt so viel vielleicht auch in der Gesellschaft zu bewirken. Ich kann jetzt keine Zeit nennen, wie lange, aber längst möglich, gesund und halt auch, also gesund, das bedeutet, dass ich auch wirklich mitgestalten kann.
Absolut. Und ich glaube, das ist auch, warum viele Leute sagen, 80, 90, wie länger will ich gar nicht. Ich glaube, die sagen das weitgehend, weil sie halt im Hinterkopf haben, ich bin dann so wie ein 90-Jähriger im Durchschnitt und vielleicht sogar nicht zu 90-Jährigen in der Zukunft, sondern so wie meine 90-jährigen Großeltern waren, was einfach statistisch gesehen in meisten Fällen relativ niedrige Lebensqualität, physisch und geistig mit sich bringt, was es in der Zukunft wahrscheinlich nicht mehr so stark mit sich bringen wird, sondern man wird wahrscheinlich gesünder sein, wenn man 80 oder 90 ist. Trotzdem, so in der Vorstellung, ohne da jetzt weiter drüber nachzudenken, ist das für viele Leute keine absolut positive Vorstellung.
Ja, weil es auch, okay, man hat ja noch keinen Vergleichswert. Also die meisten Menschen, ja, die in diesem Alter sind, sind gesundheitlich entsprechend angeschlagen, absolut, können nicht mehr so partizipieren. Ja? Das ist wahrscheinlich auch ein Thema. Und es gibt auch kein, ja, Konzept sozusagen. Das Lebenskonzept ist ja bei vielen Menschen auch, du arbeitest, du gehst irgendwann in den Ruhestand, dann verwirklichst du vielleicht noch ein paar Träume oder Interessen, die du gehabt hast, dann stirbst du halt. Aber ich glaube, ja, da ist auch so Leben anders denken. Wenn der Lifespan sozusagen sich vergrößert,
sicherlich,
ja, ist sicherlich auch eine Herausforderung.
Nee, ganz klar. Es ist ein absolut, also wenn, falls und wann, wenn das möglich wird, wird es sozial und gesellschaftlich und signifikante Umwälzungen geben. Mhm. Ist natürlich keine Sache, die wahrscheinlich von heute auf morgen passiert, sondern es wird ein sehr langsamer Prozess sein. Das heißt, es wird sich nie anfühlen wie eine Umwelt oder wie eine große Revolution, sondern eher wie halt eine, ja, leichte Veränderung. Genauso wie sich keiner an eine Revolution erinnern kann von heute, wo wir alle paar und 80 werden, oder zumindest im Durchschnitt in der westlichen Welt, verglichen von vor nur wenigen 100 Jahren, sind, war der Durchschnitt 40.
19, wann? 18, also wie
1800 irgendwas war die durchschnittliche Lebensarbeit 40.
40
Jahre. Liegt weitgehend oder viel auch an Kindersterblichkeit. Hm. Also es ist nicht, wenn man irgendein bestimmtes Alter erreicht hat, ist man dann doch relativ alt geworden. Aber nicht 95 oder nicht 85.
Ja. Ja. Weil mich hat das erschreckt, statistisch gesehen, genau, du bist jetzt 87 geboren?
86.
86. Ich glaube, ist bei 79 jetzt. Also
so, ja, ja, der irgendwas der in der Schnitt. Größenordnung.
Ja, ja, ein bisschen erschreckend, wenn du dann siehst, du hast eigentlich schon die Hälfte.
Ja, ja, total. Also absolut erschreckend. Okay. Also. Aber ja.
Gehen wir nochmal zu dem Longevity, ja, mhm, und Life Extension. Wir haben hier den Brian schon genannt, aber es gibt ja David Sinclair, es gibt Peter Attia, Andrew Huberman, die das Thema auch in eine breitere Masse gerade bringen. Ja. Inwieweit spielt es eine Rolle für dich? Was machst du, um sozusagen das jetzige Leben, den Lifespan, so weit hin, also mhm, bis zu dem Zeitpunkt des Todes, ja, mhm, so weit hinaus zu zögern, wie es geht, und so fit wie möglich, mhm, zu sein? Was?
Eine ganze Reihe von Dingen. Also ich bin sicherlich nicht auf Brian Johnson Level. Also auf, okay, Brian Johnson Level, also so viel Laser braucht man, glaube ich, nicht. Aber Teile der Sachen von den ganzen genannten, mhm, Leuten, also zugegebenerweise alle, die du gerade genannt hast, sind teilweise auch, haben Eigeninteressen, verkaufen irgendwelche Produkte selber, klar, und haben vielleicht ein Stück weit auch ein Bias in den Sachen, die sie sagen. Grundsätzlich macht es aber sicherlich Sinn. Also mein Problem mit dem Thema ist immer folgendes. Alles, was bewiesen ist, hätten auch unsere Großeltern uns sagen können. Schlaf gut.
Also Health Pillars. Schlaf,
Exercise. Essen, Exercise. Im Endeffekt, was Leute in Blue Zones machen, wo wir halt, mhm, langfristige Daten haben, also die Regionen auf der, ja, Welt, Sizilien und in Amerika und in Japan, Regionen auf der Welt, wo Leute signifikant länger leben als die Age-Adjusted-Gruppe in dem gleichen Land, weil sie halt viel Fitness, also viel auf, also meistens sind das Feld, auf Feld arbeiten, enge soziale Kontakte, gutes Essen, mediterrane Diät, guter Schlaf, Purpose in Life, mhm, muss nicht religiös sein, aber Purpose und so weiter. Und dann gibt es vielleicht noch ein paar Sachen, die man zusätzlich machen kann. Ein bisschen Supplements, wenn wir hier in Berlin leben und das Hälfte des Jahres dunkel. Vitamin D ist sicherlich, nicht weil Vitamin D einen jetzt super optimiert, sondern weil wir einfach ein Defizit haben im Januar und im Februar und so weiter. Und dann gibt es sicherlich noch eine Reihe von Supplements, die man nehmen kann. Aber erwarte ich von dem Zeug irgendwelche großen Impacts? Nee.
Aber es ist jetzt ganz ja, konkret, genau, es sind die Health Pillars, es ist Sleep, es ist Diet, also Ernährung, Exercise und,
ja,
Mental Health. Also sozusagen, hast du Purpose, bist du in einer, ja, Community, Gesellschaft, in der Familie entsprechend eingebettet.
Ja.
Ja? Was machst du jetzt entsprechend konkret? Ich sehe
ja,
du hast also Ura-Rings,
genau,
Sleep.
Ja, ich mach Sleep-Tracking, nicht weil ich nicht merken würde, wenn ich morgens zu wenig geschlafen habe, aber es ist doch noch hilfreich, wenn man es einmal ein bisschen schwarz auf weiß hat. Und man halt sagt, okay, heute Morgen mache ich es besser. Also.
Gamification,
exakt. Relativ gut Sleep. Also ich habe irgendwie immer 90 Sleep-Score, okay, oder paar 80. Also okay, ist gut. Dann weitgehend gesundes Essen im normalen Bereich. Also ich bin jetzt nicht Veganer oder Vegetarier oder irgend sowas, aber versuche relativ wenig Fleisch zu essen. Also normal gutes Essen. oder gesundes Essen. Dann ausreichend Sport, sowohl Ausdauer als auch Resistance. Jetzt nicht übermäßig viel, aber ausreichend wahrscheinlich.
Was bedeutet es ausreichend? Also
jeden Tag, also von jeden Tag 45, eine halbe Stunde wahrscheinlich realistisch gesprochen. Okay. Nicht.
Okay. Also hast du da auch so, ist es so, machst du eher Cardio, hoher Pulsbereich, machst du auch was für Muskelaufbau?
Nee, ja, also Muskelaufbau und dann Cardio, weiß nicht, Zone 2 und,
okay.
Und jetzt nicht, wie gesagt, nicht gigantisch viel, aber ausreichend viel. Oder zumindest wahrscheinlich ausreichend. Dann ein bisschen Supplements, also von Vitamin D, Omega 3, solche Sachen, ein bisschen hohes Cholesterin, das heißt Omega 3 und solche okay. Sachen.
Und Vitamin C, Zink, B-Vitamine.
Ja, C ist glaube ich nicht so schrecklich. Irgend so ein Multivitamin, was gut bewertet ist und wahrscheinlich akzeptabel gut ist.
Einmal sozusagen alles abgedeckt
ist. Und wenn man da ist auch nicht viel, also wahrscheinlich nicht so schrecklich viel falsch zu machen. Mhm. Und dann einmal im Jahr mache ich einmal Vorsorgeblock, also großes einmal Blutwerte weitgehend Whole Body MRI. Zugegebenerweise halt ein bisschen, weil ich aus der Krebsforschung komme und teilweise halt auch mit operiert habe, als damals ganz junger noch Medizinstudent und also geholfen habe. Halt von diesen Krebssorten, wenn man sie erkennt, okay. Ist es zu spät.
Also und im Blut hast du dort gewisse Mark, also
nee, im Blut ist das schwierig zu machen. Also diese ganzen Liquid Biopsy-Themen kommt total, ist aber noch nicht ganz da. Kann man wahrscheinlich für die ersten Krebssorten schon machen. Nee, Blut ist einfach alles einmal Check-up, also ganz normal, ganz breit. Und dann Ganzkörper-MRT für Krebsfrüherkennung.
Und wie oft Ganzkörper-MRT?
Einmal im Jahr. Ungefähr. Okay. Und wahrscheinlich muss man es nicht einmal im Jahr machen. Okay. Und das macht soweit Sinn, wenn man sagen kann, ich kann damit leben, weil man findet irgendwas, wenn man Ganzkörper-MRT macht, ist irgendwas sieht komisch aus, einfach statistisch gesprochen. Und da muss man damit leben können, dass man halt jetzt sagen kann, okay, ich gucke jetzt einfach nach 6 Monaten nochmal. Wenn das Ding weggegangen ist, war es nichts. Wenn es gleich geblieben ist, ist auch fein. Wenn es größer geworden ist oder sich verändert hat in irgendeiner komischen Variante, gut, dann muss man gucken.
Hm. Und okay, und das ist sozusagen, das sind die verschiedenen.
Genau, und dann noch DNA-Sequencing habe ich einmal gesammelt gemacht. Einen guten DNA-Sequencing-Company. Nicht, weil man da jetzt, also das meiste davon ist nicht, also eigentlich nur, um zu wissen, was sind die Faktoren, wo man ein Stück weit mehr drauf gucken muss.
Also wo eventuell sozusagen ein Trigger da ist, sozusagen da die Waffe ist geladen, und du kannst selbst ja so ein bisschen, da ist was und dann muss ich vielleicht vorsichtig sein, damit es nicht ausbricht.
Genau, so klar sind die Sachen nicht, sondern es ist mehr das persönliche Risiko für, irgendwelche
Herzinfarkt
oder für bestimmte Krebsentitäten. Ja. Du bist im 95. Percentile. Das heißt, nicht, dass du Krebs bekommst. Das heißt auch nicht, dass du mit 95% Krebs bekommst. Sondern das ist einfach eine Metrik, wo du weißt, du solltest leicht mehr da drauf gucken. Mhm. Also zum Beispiel, wenn du jetzt, sagen wir mal, hast irgendwas für Leberkrebs oder für Lungenkrebs, dann sagst du dem MRT-Menschen, also dem Radiologen, guck bitte einmal ein bisschen genauer auf meine Lunge.
Okay.
Und nicht, dass das jetzt, wie gesagt, irgendwas Prädiktives wäre oder irgendwas in der Richtung. Man muss da auch ein bisschen vorsichtig mit sein. Aber zumindest hast du so einen Hint, wo sollte ich ein bisschen mehr drauf achten.
Okay, also es ist einfach, ich schaue da nochmal genauer hin, um es frühzeitig zu beobachten, weil aus der Erfahrung der Krebs.
Du hast ein Stück weit ein höheres Risiko.
Ist es zu spät.
Ist ja nicht so, dass du jetzt, wie gesagt, 95% Risiko hast, sondern du hast x Prozent höheres Risiko, was dann irgendwie von 0,01% auf 0,02% geht. Du hast ein doppelt so hohes Risiko, solche Sachen. Und dann gibt es halt teilweise Sachen, wo du, wie gesagt, mehr drauf gucken musst und andere Sachen kannst du sagen, okay, ist weniger. Und genauso wie man halt seine familiäre History kennen sollte, weil das ist genauso so. Du weißt ein bisschen mehr, wo du drauf
gucken kannst.
Wenn das jetzt irgendwie 2 deiner näheren Verwandten irgendwas hatten, wo es ein großes ein Erbrisiko gibt, ist einfach, okay, ich muss ein bisschen mehr da drauf gucken. Und
jetzt haben wir verschiedene Aspekte gesammelt, also Supplements, generell in den verschiedenen Health Pillars drauf achten, dann vorbeugende Untersuchungen, DNA-Sequencing und Co. Von dieser ganzen Facette, was würdest du sagen, ist das Wichtigste? Ja, wenn jemand, ich meine, manche sind so stark da drin und sagen, okay, ich ziehe das durch. Mhm. Ja? Aber wenn einer irgendwie die Kappas nicht hat, wie auch immer, was würdest du sagen, ist das Wichtigste?
Das Wichtigste ist, aufzuhören mit den Dingen, die schädlich sind.
Okay.
Also man braucht nicht drüber nachdenken, DNA-Sequencing zu machen, wenn man Raucher ist. Sondern das Wichtigste ist, hör auf mit den Dingen, die wirklich objektiv schädlich sind.
Auch nicht Partyraucher?
Idealerweise gar kein Raucher. Also irgendwie große Mengen Alkohol, schlechtes Essen. Also der Punkt ist, von schlecht zu akzeptabel, der Impact ist viel, viel größer als von akzeptabel zu gut.
Also 80-20,
ja, aufhören, da schädigst rauchen, du. Gibt dir viele Jahre. Irgendwie Supplements zu geben, gibt dir vielleicht ein halbes, also hat keiner Daten zu, vielleicht gibt es einem auch mehr nachher, aber zumindest aufhören zu rauchen, gutes Essen, nicht McDonald's mehr, sondern akzeptabel, normal gutes Essen.
Kein prozessiert.
Bringt einem signifikant mehr, und wenn man dann da angekommen ist, dann kann man sozusagen so ein bisschen in Anführungszeichen in die Mikrooptimierung gehen, im Sinne von dann halt Supplements. Und bevor man mit Supplements anfängt, schlafen, essen, gutes Essen oder gesundes Essen, Sport. Alles andere ist dann signifikant weniger.
Okay. Also ist quasi 80-20, hör mit den Sachen auf, die schädigen, Alkohol, Zigaretten.
Total.
Dann kannst du auf die Health Pillars gehen. Ja. Und das andere ist dann halt Optimierung. Aber tendenziell muss man relativ viel entsprechend reinstecken,
Wahrscheinlich nicht mehr so viel zu bekommen. Ja. Damals in der Medizin, bei jeder Prüfung, wenn die Frage ist, was war ein Risikofaktor? Rauchen ist immer ein Risikofaktor. Für egal, was es ist. Rauchen macht alles schlecht. Mit minimalsten Ausnahmen. Also das ist sicherlich der erste Faktor. Und dann alles Weitere, wenn man halt das alles schon macht, dann kann man überlegen, okay, wie viel MRTs will man denn machen im Jahr, und will man es finanzieren, weil es natürlich auch nicht günstig ist und so weiter.
Ich atme so schwer, weil das Rauchen habe ich schon vor vielen Jahren, also ich habe mal ein wenig geraucht, aufgegeben, aber ich bin einer dieser Partyraucher.
Ich habe eine Zigarette in meinem Leben aus
Neugier.
Nee, aus absolutem Peer Pressure. Mit irgendwie, keine Ahnung, mit 16 oder so genau. Okay. Eine Zigarette. Und seitdem nicht eine. Never again.
Ja, ich freue mich für dich. Ja, das ist echt, don't do it. Ja. Life Extension, würde ich sagen, wir haben guten Überblick und wissen, dass wir erstmal mit dem Rauchen aufhören sollten und jedes Weinglas genießen.
Absolut.
letzte Frage zu dem Thema auch Altern. Wie empfindest du das Altern? Wir beide sind noch, ich meine, alles noch fresh bei uns.
Bis jetzt positiv.
Bis jetzt alles noch fresh, aber man merkt es ja schon langsam, dass wir jetzt keine 22 mehr sind. Ja. Nicht ganz.
Also bis jetzt merke ich fast gar nichts. Also zumindest nicht, dass ich irgendwie das Gefühl habe.
Noch kein graues Haar.
Gut, es sind blonde Haare, schwierig, da graue Haare zu sehen. Aber gut, graue Haare würde mich aber auch zugegebenerweise nicht stören. Also was mich stören würde, sind Sachen irgendwie nicht mehr gut zu schlafen, irgendwie nicht morgens aus dem Bett zu kommen, irgendwelche solchen Sachen, wo man wirklich einen Impact sieht. Und bis jetzt, gut, aber das, glaube ich, hat man auch jetzt irgendwo zwischen 30 und 40 noch nicht so richtig. Und daher ich nicht viel trinke, merke ich es auch nicht irgendwie vom Hangover. Das ist nicht wirklich.
Mm. Also da ist für dich jetzt auch gar kein Thema. Also du machst jetzt keine Gedanken aktuell. Du machst dir Gedanken einerseits, dass du versuchst, den Alterungsprozess zu verlangsamen durch die Themen, die du machst. Aber so aktiv, so dass du alterst, dass man vielleicht mal ein graues Haar hat oder merkt so, wow, okay, die Zeit laufe ich jetzt nicht mehr, wenn ich Sport mache, oder?
Nee, ist mir alles vollkommen egal.
Okay.
Also ich mache das, wie gesagt, von den ganzen Dingen, die ich ja tun kann, ich glaube, dass der Impact davon relativ überschaubar ist. Besser ist zu tun, als es nicht zu machen. Also gar keine Frage, wie gesagt. Aber der Impact wird relativ, glaube ich, jetzt im niedrigen Jahresbereich liegen, die man dann wirklich entweder gesunde extra Jahre, vorausgesetzt, wie gesagt, man macht nichts, was wirklich schädlich ist. Zugegebenerweise, es wird einen Markt in der Zukunft vielleicht irgendwann dann auch Medikamente geben, die ein bisschen größeren Impact haben. Also Sachen wie Metformin, Rapamycin. Wobei die Datenlage dann noch nicht so ist, dass man das wirklich in irgendeiner Weise sagen könnte, aber zumindest besteht die Hoffnung. Und dann mag es mal Dinge geben, die auch wirklich die größeren Impact zeigen. Aktuell heute arbeite ich aber im Endeffekt an der Backup-Lösung.
Okay. Also du hast auch einfach, du merkst jetzt nicht, persönlich muss ich sagen, so ab Mitte 30 nicht, dass man es merkt, wir sind alle noch davon überzeugt, dass wir noch die Energie haben, aber man macht sich Gedanken, weil man vielleicht auch, sag ich mal, Peers hat, ja, und dann irgendwie sieht, wow,
ja,
die haben sich vielleicht auch nicht so um sich gekümmert. Aber das ist für dich jetzt...
Das ist kein,
das ist kein
tägliches. Also ich müsste drüber nachdenken, wann ich da irgendwann mal drüber nachgedacht habe.
Okay.
Das, ja, ist kein Thema.
Freut mich. So. Das war der erste Teil mit Emil. Im zweiten Teil steigen wir tief in das Thema Cryonics und den Stand der Technologie ein. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid.